SWR 2 Leben.
Also eine steht dann immer vorne und spricht zum Publikum und dann ein Schritt immer so, also natürlich nicht wie beim Tanzen drehen, aber zur Seite und dann kommt die nächste. Wenn die, also eine Person, die vorne steht, spielt, heißt das für die anderen aber nicht in die Decke klotzen, sondern ihr spielt auch mit.
Theatermacherin Katharina Martin Virolainen steht auf der Bühne des Hauses der Freundschaft in Wiesbaden und probt mit drei Mädchen ein neues Stück.
Also, wie wir besprochen haben, wie wir geübt haben, jedes einzelne Wort wird anders betont und bei dir mit dieser Wolke nach unten. Genau. Und Pausen machen.
Das ist sehr kompliziert immer bei mir gewesen. Als ich noch in Chelna in Russland gelebt habe und wenn mich jemand gefragt hat, wer ich bin, habe ich immer gesagt Deutsche. Obwohl ich mich so gar nicht gefühlt habe. Und ja, das waren sehr viele Russen, sehr viele Finnen, bei uns aber keine Deutschen. Und für mich war das immer sehr seltsam, weil meine Freundinnen oder Klassenkameraden, die hießen alle so Petrova, Ivanova und ich war Martin. Und Katharina auch noch, ja. Also, und du bist sofort aufgefallen. Man hat sofort gewusst, du bist keine Russin, du bist keine Finnin. Also Deutscher geht's eigentlich nicht. Deswegen konnte ich mich auch sehr schlecht tarnen.
Mutter, Wolga.
Vater, Stalin.
Heimat, los.
Die Züge warten.
Stop. Bis sie 11 Jahre alt war, lebte Katharina Martin Virolainen mit ihrer Familie in Russland, an der Grenze zu Finnland. Weil sich die Eltern eine bessere Zukunft für ihre Kinder wünschten, wanderte die Familie 1997 nach Deutschland aus.
Und als ich dann in Deutschland war und wenn dir an jeder Ecke gesagt wird, du bist Russin, 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 du hörst ständig das Wort Russin, dann fühlst du dich auch wie Russin. Und ich scherze auch immer wieder darüber, dass ich sage, in Deutschland ist mein Traum endlich in Erfüllung gegangen und ich wurde zu Russin. Ja? Also dann war ich die Russin und ich habe tatsächlich mich auch als Russin empfunden. Ich hatte einen Freundeskreis mit also Russlanddeutschen oder mit Russen, wie wir uns bezeichnet haben. Wir haben Russisch gesprochen, russische Musik gehört. Und ich habe einfach auch nicht so richtig den Anschluss finden können. Ich habe zwar auch irgendwann mal deutsche Freundinnen gehabt oder türkische oder italienische Freundinnen, aber ich konnte nie sagen, ich bin Deutsche. Es hat sich so nicht angefühlt.
Kinder, Schreie.
Frauen, Tränen.
Abschied, Schmerz.
Die Auflösung kam dann 2009. Als ich zum ersten Mal nach einer sehr langen Pause nach Russland gefahren bin, zur Hochzeit meiner Cousine. Und dort habe ich gemerkt, ich bin Deutscher als Deutsch. Ich bin keine Russin. Ich habe dann da so deutlich gespürt, dass ich mich von diesem Land, von der Mentalität der Menschen und auch von so vielen Sachen entfernt habe. Was aber auch natürlich ist. Ich bin ja hier sozialisiert worden, ich bin hier aufgewachsen. Ob ich jetzt wollte oder nicht, aber ich war von der deutschen Sprache umgeben. Ich habe irgendwann mal auch angefangen, mit meinen russischsprachigen Freunden Deutsch zu sprechen. Ich habe in der Schule Deutsch gesprochen, ich habe in der Uni Deutsch gesprochen.
Nach der Erstaufnahme in Hessen, wo die Familie in einem schlossähnlichen Gebäude lebte, kam Katharina Martin Virolainen nach Baden-Württemberg. Sie wuchs in Eppingen bei Karlsruhe auf, wo sie auch heute noch mit ihren beiden Kindern lebt.
Und dann habe ich gemerkt, damals in Russland, während dieser Reise habe ich schmerzlichst Deutschland vermisst und ich habe irgendwann mal saß ich abends und habe geweint und dann habe ich für mich das erste Mal zu mir selbst gesagt, du bist keine Russin, aber du bist irgendwie auch keine Deutsche. Und die Erlösung brachte tatsächlich dieser Begriff Russlanddeutsche. Ich bin eine Deutsche, aber eben mit dieser Vorgeschichte. Und ich sage dann auch oft mit einem Kasachstan-Wolinien-deutschen Hintergrund, mit Ukraine. Und das ist ja auch dieses Komplizierte, dieses Komplexe, aber das Schöne an unserer Geschichte, dass wir diese Vielfalt in uns tragen, weil ich möchte diesen Teil von mir nicht ablegen.
Die Reise startet.
Die Reise startet, das heißt, da fangen wir an zu rotieren. Und die Reise startet darf nicht klingen wie willkommen bei der Deutschen Bahn. Das ist die Reise in den Tod.
Und auch heute, wenn ich dann auf Russland angesprochen werde, auch aufgrund der aktuellen Situation, dann sage ich immer, ich habe es mir nicht ausgesucht. Ich bin in Russland geboren, ich habe nicht darum gebettelt. Es ist, wie es ist. Aber die Tatsache, dass ich in Russland geboren bin, das ist ja auch bedingt durch die Geschichte, durch die Vertreibungsgeschichte von meinen Vorfahren, durch die Deportationsgeschichte. Und dann merke ich auch, dass die Leute, die mich vielleicht erst auch wirklich anfeinden, ja, du kommst aus Russland, du sprichst Russisch, so schäm dich, also sowas habe ich auch erlebt, dass sie dann ganz anders werden, wenn ich erwähne, wie ich eigentlich nach Russland gekommen bin.
Mehr als 25.000 Deutsche folgten im 18. Jahrhundert der Anwerbung ins russische Zarenreich unter Katharina der Großen. Unbewohnte oder kaum besiedelte Gebiete sollten so erschlossen und bewirtschaftet werden. Den Siedlern wurde unter anderem Land und Selbstverwaltung versprochen. Die Familie von Katharina Martin Wiroleinen wanderte im 18. Jahrhundert allerdings zunächst nach Polen aus. Erst nach einem Bauernaufstand zog sie 1864 weiter in die Westukraine, ins Gebiet Zhytomyr, wo es ihr gut ging. Doch nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs ließ Stalin Hunderttausende Russlanddeutsche wegen angeblicher Kollaboration mit dem nationalsozialistischen Deutschen Reich nach Sibirien und Kasachstan deportieren. Katharinas Vater verließ Kasachstan 1977, nachdem er als Soldat an der finnischen Grenze seine heutige Ehefrau kennengelernt hatte.
Alte beten, Räder rattern, Zeit, Verlust, die Menschen schwinden.
Wassermangel, Massen sterben, Glauben, Gott, die Hoffnung finden.
Mit meiner deutschen Herkunft, mit meiner deutschen Geschichte habe ich tatsächlich erst in diesem bewussten Jugend- und Erwachsenenalter mich auseinandergesetzt. Man hat nie darüber gesprochen. Und wir hatten eine wundervolle Lehrerin, die uns eben diesen Auftrag gegeben hat. Wir sollen jetzt ein Referat machen über unsere Familiengeschichte. Da bin ich zu meiner Großmutter gefahren und haben sie ausgefragt. Und das weiß ich bis heute. Sie sitzt auf ihrer Couch, ich sitze auf dem Stuhl gegenüber. Und so wie man das halt eben als 17-Jährige macht. Ja, Oma, erzähl mal. Und da hat sie mir zum ersten Mal erzählt, dass sie in der Ukraine geboren ist. Sie ist dort aufgewachsen und mit knapp 8 Jahren wurde sie nach Kasachstan deportiert. Aber sie hat damals das Wort deportiert nicht benutzt. Sie hat gesagt, wir mussten dann nach Kasachstan umziehen oder wurden umgesiedelt. Und als sie mir dann aber erzählt hat, wie sie in diesen Viehwaggons wochenlang gefahren sind, das habe ich mir so schrecklich vorgestellt. Ohne wirkliche Versorgung, ohne Möglichkeit, sich zu waschen, auf die Toilette zu gehen und so weiter und so fort. Und ich habe sie gefragt, Oma, aber warum hat man euch das angetan? Und dann sitzt sie da und dann sagt sie, na ja, weil wir Deutsche waren.
Guck, da bist du ja.
Guten Tag.
Guten Tag.
Ja, hallo.
Ja, sehr gut. Da können wir zum Tisch gleich, ne?
Hasewinkel in der Nähe von Bielefeld. Nach dem Gottesdienst in einer freievangelischen Christengemeinde besucht der 37-jährige Heinrich Flaming seinen Vater Peter Flaming und dessen zweite Ehefrau zum gemeinsamen Mittagessen.
Wollen wir dann zum Tisch gleich?
Also ich bin Deutscher, aber ich glaube, ich werde mich nie so deutsch fühlen wie ein Einheimischer. Mit Russisch bin ich gar nicht aufgewachsen. Trotzdem wurde man natürlich auch konfrontiert, ey, du Russe. Allein schon durch solche Aussagen war einem klar, okay, du bist kein Einheimischer. Man steht irgendwie immer dazwischen. Also keinem zugehörig. Ja genau, Nationalität ist kein großes Ding für mich. Bei uns ist es halt der Glaube. Darüber identifiziert man sich.
Ich hatte es ja schon mal erzählt, bei uns ist hier am dritten Sonntag so eine Art spontan Gottesdienst. Es gibt auch kein Prediger. Sondern die Leute können sich einfach beteiligen. Ne? Jeder das, was er so erlebt hat.
Von der Familie?
Ja, von der Gemeinde. Ne?
Ich bin ja mit rein hergekommen. Also das ist meine erste Erinnerung, dass ich in der Grundschule Deutsch-Nachhilfeunterricht nehmen musste. In unserer Familie haben wir nicht Russisch, sondern Plattdeutsch gesprochen.
Und die sind lecker. Probier mal.
Da kommt einer.
Honiggurken. Mit Curry.
Honiggurken?
Mit Curry.
Ja, also süß. Ja, wenn ich im Nachhinein jetzt darüber nachdenke, waren es quasi zwei Parallelwelten, Schule und Zuhause, was ich aber damals, glaube ich, gar nicht so bewusst wahrgenommen habe. Es war einfach normal, so wie es war. Ich habe mit meinen Cousins gespielt, die auch Russlanddeutsche sind. Ich bin nach Hause gekommen, wir haben ganz bestimmt anderes Essen gegessen als meine Schulkameraden. In der Freizeit haben wir andere Aktivitäten unternommen. Also es war immer Bestandteil unseres Lebens, dass wir regelmäßig in die Kirche gehen. Das war halt der große Unterschied.
1989 beschlossen Heinrich Flamings Eltern, Kasachstan zu verlassen und der Familie seiner Mutter nach Deutschland zu folgen.
Meine Cousins waren einfach meine Freunde. Man sagt, du lädst zu deinem Geburtstag deine Freunde ein. Ja, das sind meine 6 Cousins, die alle in meinem Alter waren. Ne? Und ich hatte gar kein Bedürfnis, noch Klassenkameraden einzuladen, denn zumindest in den Kindheitsjahren waren es für mich nur Klassenkameraden und mehr nicht. So später, wenn man im Teenageralter, im Jugendlichenalter, wenn man dann in die weiterführende Schule gegangen ist, dann war das wieder was anderes. Ich war im Fußballverein, ich habe mich mit den Lerngruppen getroffen und ist zusammen ausgegangen, essen gegangen. Also es war jetzt nicht so diese komplette Trennung. Im Laufe meiner Kindheit und bis hin zum Erwachsenenwerden hat sich das Ganze immer mehr vermischt. Was ich glaube, völlig normal ist, wenn man sich gesund integriert.
Trinkst du einen Kaffee?
Ja. Und zu meinen kulturellen Werten stehe ich eigentlich bis heute. Ich bin Einkäufer bei einem großen Unternehmen. Was die Karriere angeht, habe ich sogar ganz im Gegenteil Erfahrungen gemacht, dass mir gesagt wurde, du bist Russlandsdeutscher, dich stelle ich ein, weil damit Fleiß in Verbindung gebracht wird. Und das habe ich tatsächlich von einem Personalleiter gehört. Ich würde es nicht als Klischee abtun. Ich würde schon sagen, da ist was Wahres dran. Ich glaube schon, dass die Kultur eine große Rolle gespielt hat bei der Auswahl meiner Frau. Also ich würde nie sagen, dass ich jetzt nur eine Russlandsdeutsche geheiratet hätte. Klar, auch der Glaube spielt auf jeden Fall eine Rolle, denn das ist ja ein wesentlicher Aspekt in unserem Leben. Aber da wir jetzt auch sehr viele Berührungspunkte hatten, also wir waren zusammen in der Grundschule, in einer Gemeinde waren wir, wir sind später im Abi wieder in eine Klasse gekommen, waren zusammen in einer Jugend, waren in einem Freundeskreis und das musste fast so kommen.
Danke. Gut. Und dann gibt's gleich Kuchen.
Habt ihr von gestern mit?
Na, ja, wir haben aber mitgenommen von gestern. Aber nicht, dass wir die heute noch gebacken bekommen hätten. Ne?
Also in meiner Familie fällt das Thema unseres Hintergrunds jetzt erst langsam an eine Rolle zu spielen, weil die Kinder älter werden. Mein Ältester ist 13 und dann kommen natürlich auch schon mal Fragen hoch. Aber es ist jetzt noch nicht das ganz große Thema. Das interessiert mich. Ich war selber auch schon in Kasachstan, da wo ich geboren bin. Ja, war für mich absolut wichtig und auch interessant zu sehen, wo kommst du her. Und ich würde das auch gerne mal mit meinen Kindern machen, damit die sehen, wo kommen meine Eltern und Großeltern her. Also ich würde das auf gar keinen Fall in die Vergessenheit geraten lassen.
Ein kleines Cappuccino bitte.
2,90 €.
Frankfurt am Main, Innenstadt. Hier hat die 31-jährige Katharina Haupt einen Großteil ihres Lebens verbracht.
Dankeschön. Schönen Tag noch.
Tschüss.
Ich habe keine Schamgefühl, das nicht. Ich habe das so genommen, wie es ist, weil ich auch sehr viele internationale Freunde hatte und bei ihnen sah es auch immer anders zu Hause aus. Und wir hatten natürlich diese Schrankwände mit Kristall drin, ja, dieses super sinnvolle Deko-Element. Ich durfte dann Staub wischen, das war meine Aufgabe als Kind. Oder sowas wie Teppich hier an der Wand, die dann relativ schnell, aber zum Glück abgeschafft wurden. Ich habe mich eine Zeit lang geärgert, dass das Deutsch meines Vaters nicht so gut ist. Also ich dachte, man kommt in ein Land und dann lernt man die Sprache. Mit der Zeit war es natürlich klar, ja auch sein Umfeld, beruflich. Nicht jeder ist ein Sprachtalent, ist auch klar. Ja.
Ja. Ja. Sollen wir zu...
Ich bin in Taschkent geboren, in der Hauptstadt von Usbekistan. Und als ich 2 Jahre alt war, sind wir nach Deutschland ausgewandert, also 1994. Das war nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, haben meine Eltern entschieden, als Spätaussiedler nach Deutschland zu kommen. Meine Mama hat russlanddeutschen Hintergrund.
Wann genau die deutschen Vorfahren ihrer Mutter ins Zarenreich auswanderten, ist unklar. Bekannt ist nur, dass sich ein Teil der Familie zuerst an der Wolga und ein anderer Teil am Schwarzen Meer niederließ.
Opas Familie wurde deportiert. Die sind dann nach Kasachstan gekommen, nah an der usbekischen Grenze. und haben dort in einem deutschen Dorf gelebt. Und Oma hat schon in Taschkent gelebt. Ihr Vater wurde als Armenier vertrieben nach Usbekistan. Und dann hatte Oma einen Onkel, der in dem deutschen Dorf gelebt hat, wo auch Opa gelebt hat. Da haben sie sich dann kennengelernt und Opa ist mit nach Taschkent gekommen. Mein Name ist Katharina Haupt, also das lässt schon mal auf nicht viel schließen. Ich habe keinen Akzent. Es war sonst keiner, der Russisch spricht in meiner Klasse. Das heißt, es gab niemanden, mit dem man sich mal kurz unterhalten konnte. Es gab eine Geschichte, dass in der Oberstufe kam unser Physiklehrer auch aus Taschkent, aus Usbekistan. Und dann haben wir uns kurz auf Russisch unterhalten und dann kam raus, woher er kommt und so weiter. Und das war für viele so ein, was, du kommst aus Usbekistan? Und das war für viele eine Überraschung, aber offenbar haben wir vorher nicht darüber gesprochen. Also in der Schule hatte ich keinen Kontakt zu Spätaussiedlern und meine Mama war sehr aktiv in einem Verein Deutsche Jugend aus Russland, 1999 gegründet, also gar nicht so lange, nachdem wir gekommen sind. Und dieser Verein wollte Jugendliche auffangen und ihnen bei der Integration helfen. Und meine Mama war mit, kurz nach der Gründung schon dabei und fand das so toll, dieses Konzept, und hat sich da direkt angefangen zu engagieren. Und so bin ich mit denen groß geworden. Ich habe den Verein als Jugendclub gesehen, ja, aber dass wir alle Spätaussiedler sind und dass das eigentlich das Hauptargument ist, was uns verbindet, das war gar nicht so entscheidend. Wir haben Fahrten gemacht, wir waren an der Ostsee zusammen, wir haben Schlösser besucht, Wanderungen gemacht und es war einfach ein Freundeskreis neben der Schule. Während meines Studiums war das dann gar kein Thema mehr. Ich bin umgezogen, das heißt, ich konnte auch nicht mehr an Clubaktivitäten teilnehmen und ich war ungefähr 10 Jahre komplett raus. Habe mich damit gar nicht mehr beschäftigt. Bis zu meiner Masterarbeit, also sie baute auf einer Bildungsreise, Studienreise nach China, nach Chengdu. Und da habe ich die Teezeremonie aufgegriffen. Und dann kam mir auch ganz arg diese Teekultur, diese usbekische Teekultur, weil wir zu Hause, da wurde kein Kaffee getrunken, sondern immer Tee. Man sitzt irgendwie gemütlich da und hat diese Schüsselchen und mehrere kleine Kannen, nicht diese großen, sondern man hat viele kleine Kännchen zu Hause und probiert hier und da. Und das war so ein ruhiger, schöner Moment, vor allem in China, ja, wo es draußen einfach 1000 Millionen Autos sind, es ist so laut. Und dann habe ich in meiner Masterarbeit das beides verknüpft, diese Teezeremonie, bisschen zu Hause aufgearbeitet. Und das war so der erste Moment, wo ich wieder dazu zurückkam. Dann war wieder eine kleine Pause, dann bin ich in den Museumsbetrieb eingestiegen, habe dann künstlerisch gearbeitet, freier beruflich und im Museumsbetrieb.
Okay, seht ihr meinen Bildschirm?
Ja.
Ja. Okay, du.
Katharina Haupt sitzt in ihrem Frankfurter Büro, der Laptop aufgeklappt. In einem Online-Forum mit Russlanddeutschen, die heute in Südamerika leben, tauscht sie sich über Bildungsangebote für SpätaussiedlerInnen aus.
Ja, danke für die Möglichkeit, dass ich meine Organisation oder die Organisation, für die ich arbeite, präsentieren kann.
Und dann ruft mich Albina Nazarenus-Vetter an, die Geschäftsführerin, auch von der Interessengemeinschaft der Deutschen aus Russland in Hessen, und fragte mich, ob ich Interesse hätte, wieder in diesem Kontext zu arbeiten. Es gibt eine Stelle als Öffentlichkeitsreferentin. Und Albina meinte, probier das mal aus, ob das was für dich ist. Das ist jetzt fast 4 Jahre her. Also es war was für mich.
Течет река Волга, течет река Волга, конца и края нет, среди хлебов мне 17 лет.
Ich sage immer, das ist nicht mein Beruf, das ist meine Berufung. Das war nie mein Plan. Also es gab nie in der Vergangenheit einen Moment während des Studiums, dass ich gesagt habe, oh, ich möchte mich beruflich mit russlanddeutschen Geschichte oder Kultur beschäftigen. Ich habe das parallel gemacht. Ich habe mich persönlich dafür immer interessiert. Und dann hat sich das nach und nach gefügt. Das waren so Bausteine. Ich betrachte mich ja auch in erster Linie als Kulturschaffende und versuche einfach, diese Elemente irgendwie zu verbinden.
Okay. Ja, danke fürs Essen.
Kommt noch.
Wir haben die Feier haben wir bei euch am Freitag jetzt.
Was gibt's denn da als Hauptgericht?
Die Tube, sagst du, das Fleisch, oder?
Das Fleisch, ja, aber wir werden bereiten.
Lasst euch überraschen.
Ja, das muss aber lecker sein.
Also was den Krieg angeht, habe ich jetzt nicht mehr Konfrontation erfahren. Dafür bin ich, glaube ich, zu sehr integriert. Was ich schon gemerkt habe, ist, dass Kollegen und andere Leute, mit denen man zu tun hat, so vorsichtig fragen, wie positionierst du dich?
Wir hatten ein Projekt, wir erinnern uns, da haben wir ein Archiv zusammengestellt von Geschichten, Fotos von Enkeln, die über ihre Großeltern erzählen, Großeltern, die noch leben und berichten können. Ja, und im Zuge dessen habe ich dann mit Oma gesprochen. Diese Gespräche mit Oma haben mir das Gefühl gegeben, noch ein bisschen mehr zu sein. Ich habe mich nicht unvollständig gefühlt oder sowas, aber es war einfach so eine Erweiterung des Ichs. Zu mir gehören so viele andere Geschichten, ja, die mich auch ausmachen.
Es heißt ja auch, dass das transgenerationale Trauma erst dann bewältigt ist, wenn eine Generation das verarbeitet hat. Und ich möchte diese Generation sein. Ich möchte dieses schwere Gepäck endlich ablegen oder ich möchte dieses Gepäck mit neuen Erinnerungen füllen, damit meine Kinder das nicht so schwer haben, damit sie dieses Gepäck nicht mehr so schleppen müssen.
Течет моя Волга, а мне 17 лет.
Und ich habe damals gesagt, na gut, wenn ich möchte, dass über uns anders berichtet wird, dass wir in einem anderen Licht stehen, dass wir uns tatsächlich zeigen können, wie wir sind, mit all unseren Facetten und auch Fähigkeiten und dem, was wir geleistet haben für diese Gesellschaft, dann müssen wir darüber erzählen.